Heute ist Montag, der 19.05. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir sprechen heute über das Scheitern der Waffenruhe in der Ukraine. Ja, und wie es da weitergeht. Dann schauen wir, was der neue Papst bei seiner Amtseinführung so erzählt hat. Und dann gibt's noch die Good News. Los geht's!
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken.
Ihr Lieben, tja, das war ernüchternd und ging ganz schön hin und her. Tja, und ich rede über die Ukraine und Russland und um die Verhandlungen zu einer möglichen Waffenruhe. Irgendwann haben sie sich dann auch gegenübergesessen. Die Verhandler der Ukraine und Russlands, die haben sich am Freitag in Istanbul gesehen. Mehrere Mitglieder der ukrainischen Delegation unter der Führung von Verteidigungsminister Rustem Umerov. Die waren da, trugen Militäruniform. Und auf der anderen Seite war die russische Delegation um den früheren Kulturminister Wladimir Medinsky. Und die waren alle in dunkelblau in Anzügen da. Und da konnte man irgendwie schon sehen, wo die Unterschiede waren. Ja, und nicht nur da, sondern ehrlicherweise auch bei den Zielen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, der hatte Vertreter des Militärs und der Geheimdienste beauftragt, über einen Waffenstillstand zu verhandeln. Und Russlands Machthaber Putin, der hat gesagt, ich sende mal so niedrigrangige Leute aus meinen Truppen und gucken wir mal, was in der Türkei da so geht. Erstmal könnten wir vielleicht darüber sprechen, was denn so mögliche Konfliktursachen sein könnten. Ja, das ist auch eine Chiffre, kann man sagen, des Kremls für die alte Maximalforderung nach einer entmilitarisierten und neutralen Ukraine, die ihr von Russland besetztes Staatsgebiet aufgeben und de facto kapitulieren soll. Man schaut sich das also auf der Landkarte an und sieht, Russland ist riesig und die Ukraine soll auch Russland werden. Ja, darum ging es so ein bisschen, und im Kern kann man eigentlich sagen, dass so unterschiedlich wie die Gruppen waren, die sich da in der Türkei getroffen haben, um über eine Waffenruhe zu sprechen, so unterschiedlich eben auch das war, was sie sich darunter vorgestellt haben. Und das war auch das erste offizielle Gespräch dieser Art zwischen den Vertretern Russlands und der Ukraine seit 3 Jahren, seit dem Frühjahr 2022. Damals hatte die Ukraine in der Türkei mit einer russischen Delegation verhandelt, die ebenfalls von dem Ideologen und Historiker Medinsky angeführt worden war. Damals hat die Ukraine die Verhandlungen dann abgebrochen, nachdem die Verbrechen russischer Soldaten an Zivilisten in den Vororten der ukrainischen Hauptstadt bekannt geworden waren. Ja, und hier war es jetzt so, dass der ukrainische Verteidigungsminister anschließend mitgeteilt habe, man habe einen Waffenstillstand gesprochen, über Gefangenenaustausch und ein mögliches Treffen auf der Ebene der Staatschefs. Ja, und einigen konnten sie sich dann zuletzt auf einen Gefangenenaustausch. Laut Umerov sollen 1000 ukrainische gegen 1000 russische Gefangene ausgetauscht werden. Das ist natürlich schon mal etwas, aber das ist ein Ergebnis von allem, die wir sehen, ein bemerkenswertes, aber eben doch keine Waffenruhe. Und da kann man vielleicht schon sagen, vielleicht lag es auch so ein bisschen daran, wie das Ganze denn eigentlich da losgegangen ist. Also wie ist es überhaupt zu diesem Treffen gekommen und warum ist es dann bei diesem kleinen Treffen nur geblieben? Ja, dieser Schlagabtausch, der hat eigentlich schon begonnen, als eine Woche vorher ein Solidaritätsgipfel in Kiew stattgefunden haben. Da waren mehr Macron, Tusk, Starmer, also die großen Ministerpräsidenten und Premierminister der europäischen umliegenden Länder. Zelensky war auch da und die haben zusammen eine 30-tägige Waffenruhe von Russland gefordert. Ja, und sonst haben sie gesagt, wenn du das nicht machst, Putin, dann gibt es wirklich hohe Sanktionen. Und um dann ihre Geschlossenheit zu demonstrieren, haben sie auch noch mit Donald Trump darüber gesprochen am Telefon und der hat gesagt, yo Leute, ich bin auf eurer Seite. Putin hatte dabei gesagt, also nee, eine Waffenruhe, das lehne ich ab, aber wir können vielleicht in direkte Verhandlungen gehen und zwar am 15. Mai in der Türkei. Trump hat sich dann gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie anders, als ich mir das gedacht habe. Ich ruder mal zurück und sage, Zelensky, du musst unbedingt auf dieses russische Gesprächsangebot eingehen und auch direkt hinfliegen. Und Zelensky hat dann gesagt, okay, mache ich. Ich werde mit Putin in der Türkei sprechen. Ja, der Kreml zögerte dann lange mit einer Reaktion darauf, dass Zelensky gesagt hat, okay, können wir machen. Und schickte dann schließlich nur eine schwach besetzte Delegation. Und Zelensky war selbst in der Türkei und hat gesagt, das ist ganz schön respektlos. Und so ist er später dann auch abgereist und war gar nicht bei diesem Treffen dabei. Wie am Anfang erzählt, waren es ja beides eher Delegationen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, aber eben auch kein Staatsoberhaupt dabei hatten. Und so kann man irgendwie sagen, gar nicht so einfach, wenn man sich irgendwie treffen will oder vielleicht doch nicht und es dann doch nicht tut und im Endeffekt nichts von dem, was man eigentlich gefordert hat oder sich gewünscht hat, in Erfüllung geht. Aber ein Gefangenenaustausch ist natürlich besser als nichts, das ist ganz schön viel. Eine Waffenruhe gibt's nicht. Und so kann man jetzt auch sagen, dass Russland weiter die Angriffe gefahren hat. Nach eigenen Angaben der Ukraine hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine der größten Drohnenangriffe aus Russland stattgefunden. Die ukrainische Luftwaffe verzeichnete insgesamt 273 russische Flugobjekte. Medien zufolge war die Drohnenattacke damit noch einmal stärker als im Februar, als Russland die Ukraine mit 267 Drohnen angriff. Drei Menschen, darunter ein 4 Jahre altes Kind, seien verletzt worden und laut ukrainischem Militär wurden 88 der Drohnen abgeschossen. 128 gingen ohne negative Folgen verloren. Bereits am Samstag, am Tag nach den direkten Gesprächen in Istanbul, hatte eine russische Drohne einen Bus in der Region Sumy getroffen. Da sind 9 ukrainische Zivilisten gestorben. Man kann also 2 Sachen sehen. Putin war dieses Treffen nicht wichtig und eine Forderung nach Waffenruhe eh für ihn anscheinend nie auf dem Tisch. Was man aber auch sehen kann, der internationale Druck wächst. Und zwar darauf, dass es Fortschritte gibt in diesen Gesprächen, dass weiter über eine Waffenruhe gesprochen wird und dass sonst Sanktionen drohen. Das sagt nicht nur Europa, sondern auch die USA. Außenminister Marco Rubio hat dem Sender CBS News gesagt, dass die russische Regierung auf die Möglichkeit neuer Sanktionen hingewiesen werden müsste und dass man das auch ziemlich klar ausgedrückt hätte. Und die EU, die hat ja bereits auch am Freitag ein neues Sanktionspaket auf den Weg gegeben. Und da geht es dann auch um weitere Verschärfungen gegen sogenannte russische Schattenflotten für den Transport von Öl und Ölprodukten. Und es ist auch geplant, Dutzende weitere Unternehmen ins Visier zu nehmen, die an der Umgehung bestehender Sanktionen beteiligt sind oder die russische Rüstungsindustrie unterstützen. Und das hört sich doch ganz schön sinnvoll an.
Werbung.
Ihr Lieben, habt ihr eigentlich schon mal was vom HAKA-Effekt gehört? Ich buchstabiere es euch kurz, HAKA. Vielleicht ist euch die Marke ja schon mal untergekommen. Zum Beispiel, wenn ihr schon mal das Gefühl hattet, beim Duscheputzen frei durchatmen zu können, wenn die Gläser sauber glänzen oder wenn es auch keinen bitteren Nachgeschmack vom Spülmittel gibt oder wenn Wäsche einfach so richtig frisch riecht, ohne dass man das Gefühl hat, da ist was Künstliches dabei, künstliche Duftwolken zum Beispiel. Wenn Hände nach dem Spülen geschmeidig sind und wenn auch Kinder und Haustiere einfach so über dem Boden toben können und ich mir und ihr euch vielleicht auch dann dabei sicher sein könnt, ich habe das richtige Reinigungsmittel verwendet, dann habt ihr den HAKA-Effekt und zwar bei den Produkten von HAKA. Vielleicht habt ihr es in den letzten Monaten schon gehört, ich bin ja auch großer HAKA-Fan. Was bei mir wirklich täglich zum Einsatz kommt, ist der HAKA-Allesreiniger. Weniger ist mehr, weil er viel mit wenig erledigt. Da braucht ihr wirklich nur so wenige Tropfen und ihr habt ein super Putzergebnis. Und genauso ist es, wie ich es gerade schon mit der Wäsche gesagt habe, das Colorwaschmittel von HAKA. Das wäscht fasertief, auch bei niedrigen Temperaturen. Das schützt Farben und ist frei von unnötigen Reizstoffen, besonders hautverträglich. Und dann gibt es ein Lieblingsprodukt von mir und das ist die Euterpflege. Damit creme ich mir wirklich fast alles ein. Füße, Hände, Körper und das liebe ich einfach nur. Wenn ihr also auch diesen HAKA-Effekt spüren wollt, also dieses gute Gefühl nach dem Putzen und Waschen, wenn alles frisch und sauber ist und ihr wisst, ihr habt das Richtige benutzt und euer Zuhause strahlt, die Wäsche frei von Duftstoffen ist und die Haut sich einfach nur wohlfühlt, dann kann sich auch euer Gewissen wohlfühlen, dann seid ihr hier gerade genau richtig, denn ich habe was für euch. Ihr bekommt mit meinem Code INFORMANTIN15 15% auf das gesamte Sortiment von HAKA. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem guten Gefühl auf der Haut, in der Luft, im Kopf und alles weitere dazu findet ihr wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Wo wir beim Thema Anhören sind, so hört es sich an, wenn der Papst in sein neues Amt eingeführt wird.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu.
Inclinate vos ad benedizione.
Leo der 14. ist gestern Vormittag ganz offiziell und hochfeierlich, wie man es gehört hat, in sein neues Amt als Papst eingeführt worden. 100.000 Menschen waren dabei und haben sich das angeschaut, wirklich alle Nationen. Man hat ganz, ganz viele Gläubige auf diesem Platz gesehen und es war wirklich ein schönes Erlebnis, sich das anzuschauen. Er ist mit dem Papamobil über den Petersplatz gefahren und dann in die Richtung der Engelsburg und da gab es dann auch einen anschließenden Gottesdienst, wo der 69-Jährige mit dem päpstlichen Insignien ausgestattet wurde. Dem Pallium, das ist so eine Art Schal, und dem Fischerring. Und damit beginnt offiziell das Pontifikat des 267. Papstes der katholischen Kirche. Der 267., das muss man sich erstmal vorstellen. Dabei waren mehrere Dutzend Staatspräsidenten, Regierungschefs, hochrangige Vertreter der Königshäuser und auch anderer Kirchen. Ja, zum Beispiel Friedrich Merz natürlich, unser Bundeskanzler, Israels Präsident Isaac Herzog, der US-Vizepräsident J.D. Vance und der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Und Vance und Zelensky haben sich sogar die Hand gegeben, das erste Mal seit dem Treffen im Weißen Haus. Das kann man dem Papst schon zugutehalten. Der hat dann aber nicht auf Englisch gesprochen, sondern auf Italienisch und sich sehr demütig gezeigt. Zitat: Ich wurde ohne jegliches Verdienst ausgewählt und komme mit Furcht und Zittern zu euch. Er rief die Welt zu mehr Einigkeit auf, geißelte die Folgen von Kapitalismus und Machtgier. Zitat: In unserer Zeit erleben wir noch immer zu viel Zwietracht, zu viele Wunden, die durch Hass, Gewalt, Vorurteile, Angst vor den anderen und durch ein Wirtschaftsmodell verursacht werden, das die Ressourcen der Erde ausbeutet und die Ärmsten an den Rand drängt. Und damit kann man eigentlich sagen, hat er sich explizit gegen Donald Trump gewendet. Und das kann noch interessant werden. Diese Good News, die ich euch jetzt erzähle, die können sich wirklich sehen lassen, finde ich. Denn immer wenn wir jetzt noch weiter darüber nachdenken, wie sieht es denn eigentlich mit dem Ausbau von ÖPNV aus und dann wer sagt, können wir uns nicht leisten, dann könnt ihr jetzt diese News dagegen halten. Denn ÖPNV bringt dreimal so viel ein, wie er kostet. Das sagt jetzt eine neue Studie, die wurde zusammen mit dem Beratungsunternehmen McCube der TU München erstellt für die Deutsche Bahn. Und da kann man sehen, dass der ÖPNV-Betrieb jährlich bundesweit rund 25 Milliarden Euro kostet, aber 75 Milliarden Euro Wertschöpfung einfährt. Und das ist ganz schön heftig, ehrlicherweise. Ein wesentlicher Teil davon fällt den Angaben zufolge direkt in der ÖPNV-Branche und damit zusammenhängenden Wirtschaftsbereichen, wie zum Beispiel der Fahrzeugherstellung, Reinigungsdiensten, ja, aber dann auch sowas wie Einzelhandel oder auch ein Teil des Umsatzes direkt von den Fahrgästen. Aber auch Tourismus profitiert ja davon, besonders in Städten und Ferienregionen. Wenn es da einen wirklich guten ÖPNV gibt, dann boomt auch der Tourismus. Ja, der Nahverkehr sorgt ja außerdem dafür, dass PendlerInnen und Pendler zur Arbeit kommen. Eine gute Anbindung stärke etwa auch die Attraktivität von Arbeitgebern und wirkt sich damit ebenfalls auf die Wirtschaftsleistung aus. Und man kann sagen, dass dieser Pendlereffekt mehr als ein Viertel der gesamten mittleren Wertschöpfung des ÖPNVs ausmacht. Also es ist richtig, richtig viel. Und Jan Schilling, der ist Vorstand von DB Regio, der sagt auch jetzt, also Leute, jeder Euro, der investiert wird, der zahlt sich einfach dreimal aus. Und da können wir doch am Ende dieser Folge heute nur fragen, Land und Bund, worauf wartet ihr? Investiert in richtig guten ÖPNV. Denn, und das vielleicht sei noch am Rande bemerkt, eine andere Studie, die Greenpeace letztens vorgestellt hat, besagt, überall dort, wo mehr Busse fahren, wird weniger AfD gewählt. Und bei diesen ganzen Zusammenhängen macht es mir noch viel mehr Spaß, morgen wieder in den Zug zu steigen. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch. Abonniert den Podcast, drückt auf die Abo-Glocke und dann hören wir uns am Mittwoch wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.